Ich möchte heute Abend gleich in eine Geschichte einsteigen, die wir in Markus 4 finden. Markus 4, die Verse 35 bis 41. Es ist die Geschichte von Jesus, wie er den Sturm stillt. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatte, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass er auch dem Wind und dem See ihm gehorsam sind? Wir wollen jetzt einfach mal Vers für Vers diesen Abschnitt durchgehen und ich werde einfach meine Gedanken hier mit euch teilen. Wir lesen, dass Jesus am Ende eines ereignisreichen Tages beschloss, auf die andere Seite des Sees zu fahren. Wenn wir das im Kontext betrachten, sehen wir, dass Jesus sich wieder mit Menschen beschäftigt hatte, zu Menschen gepredigt hatte, Menschen geheilt hatte und sich Zeit für sie genommen hatte. Und dann hat Jesus ein anderes Ziel und er sagt: Lasst uns hinüberfahren auf die andere Seite von dem See. Jesus ist noch nicht fertig mit seinem Auftrag. Denn auch die Menschen auf der anderen Seite vom See sollten die gute Nachricht hören. Und es scheint so, als ob die Arbeit im Reich Gottes keine Pause kennt. Es geht gleich weiter. Und das hat mich an so eine Situation erinnert, an der ich einmal die Gelegenheit hatte, mit 4, 5 jungen Männern zu sprechen, die eigentlich gar keinen Bezug zu Gott oder zu der Gemeinde haben. Und ich war schon ziemlich angespannt mit diesem Gespräch und das hat sich ziemlich in die Länge gezogen. Ich kam todmüde nach Hause, es war schon gegen 12 Uhr, musste am nächsten Tag wieder früh zur Frühschicht. Und ich war richtig gerädert und hatte eigentlich gar keine Lust, mit irgendjemandem zu sprechen. Aber ich war für einen Patienten zuständig, der so redselig der hat gequatscht wie ein Buch. Ja. Und ich merke so einfach, ich versuche da immer nur einsilbig zu antworten und mich so ein bisschen auf Distanz zu halten, weil ich einfach zu müde war. Und ich erwischte mich bei dem Gedanken, dass ich mich so ein bisschen auf die Situation von dem Abend davor ausgeruht habe. Da habe ich ja mit Menschen über Gott gesprochen und jetzt ist gut. Und habe dann aber gemerkt, das ist eine falsche Einstellung. Auch wenn ich jetzt müde bin, muss ich jetzt Vollgas geben. Hier ist jemand, der sich gerne mit mir unterhalten kann und ich kann dieses Gespräch in eine Richtung lenken, in der ich ihm von Gott erzählen kann. Und als ich mir das so bewusst gemacht habe, fand sich tatsächlich eine Gelegenheit, mit ihm ganz klar über Gott zu sprechen. Ihm von Himmel, aber auch von der Hölle zu erzählen. Von der Tatsache, dass es einen Gott gibt. Ja. Und es war sogar ein Praktikant dabei und beide haben aufmerksam zugehört. Und für mich war das einfach nochmal, ist einfach nochmal deutlich geworden, dass die Arbeit im Reich Gottes eigentlich keine Pause kennt. Und sicherlich sind wir als Menschen begrenzt von unseren Fähigkeiten, von unserem Tagesablauf und brauchen auch immer wieder Erholungsphasen, so wie Jesus auch eine Erholungsphase gebraucht hatte, denn er nutzte diese Überfahrt auf dem See, um ein wenig zur Ruhe zu kommen, Kraft zu schöpfen. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, dass wenn wir müde, abgearbeitet sind oder uns krank fühlen, dass wir die Möglichkeit haben, uns von der Arbeit krank zu melden, zu Hause zu bleiben. Aber wie ist das für eine Mutter? Kann die sich krank melden? Da gibt es keine Pause, oder? Es geht gnadenlos durch. Und ja, so kann ich das auch so ein bisschen auf die geistliche Arbeit beziehen, ja. Das ist immer wieder sich bewusst zu machen, wir müssen hier Vollgas geben. Uns bleibt nicht viel Zeit. Und auf der anderen Seite vom See, da wohnten auch Heiden. Wir lesen das im anschließenden Kapitel über die Heilung des Besessenen und der Schweineherde. Da kann man ganz klar herauslesen, das waren keine Juden gewesen. Und die Juden sind immer unter sich geblieben, weil die Gemeinschaft mit Nichtjuden bedeutete, dass sie unrein sind. Aber genau diese Leute hat Jesus zum Ziel erfährt, an das andere Ufer, zu den Menschen, mit denen die Juden eigentlich keinen Kontakt haben wollen. Und wir haben diesen Ausdruck, der oder diejenige ist vom anderen Ufer. Wir wollen damit ausdrücken, diese Menschen haben eine homosexuelle Ausrichtung. Und es ist oft eine Lebensweise, die uns aus Gemeindenkreisen fremd ist, mit denen wir wenig Kontakt haben, wo wir den Kontakt auch ein wenig scheuen, weil wir oft nicht wissen, wie gehen wir mit diesen Menschen um. Aber Jesus hat immer wieder diese unsterblichen Seelen hinter Menschen gesehen, die ihrer Kultur fremd gewesen sind. Und ich brauche euch das nicht zu erzählen, diese Bewegung ist auf dem Vormarsch. Mehr und mehr. Und wir werden in Zukunft mehr und mehr mit diesen Leuten zu tun haben, höchstwahrscheinlich. Und ich glaube, es ist wichtig, uns immer wieder bewusst zu machen, dass wir diese Leute nicht irgendwie abstempeln, abschreiben, sondern immer wieder sehen, diese Person, diesen Menschen hat Gott geschaffen. Und er hat genau wie ich eine unsterbliche Seele und wird genau den gleichen Weg nehmen wie ich und einmal vor Gottes Thron stehen. Einfach ein Herz für diese Menschen zu haben, auch wenn sie uns von ihrer Lebenseinstellung völlig fremd sind. Vers 36 lesen wir, dass es da auch andere kleine Schiffe gab, die sie über diesen See hin begleiteten. Wir werden später noch einmal darauf zurückkommen. Ab Vers 37 kommen wir so langsam zum Kern der Geschichte. Ja. Der See Genezareth, der kann sehr stürmisch sein. Und dieser See liegt direkt an einer Gebirgskette. Und da kommen Winde über diesen Berg hinunter und treffen ungefähr in der Mitte vom See auf den See. Ja. Und es kann sein, dass man auf einer Seite losfährt, wo alles ruhig ist. Und mitten auf dem See gerät man in einen Sturm, den man so nicht erwartet hatte. Und die Rede ist hier von einem großen Sturm. Es war ein außergewöhnlicher Sturm gewesen. Das Markus-Evangelium oder Markus, so heißt es laut Überlieferung, hat zu den Füßen von Petrus gelernt. Und wir können davon ausgehen, dass viele Erinnerungen oder Geschichten direkt von Petrus an Markus übergeben worden sind. Und wenn Petrus, so meine Überlegung, wenn Petrus von einem großen Sturm berichtet, da muss er wirklich gewaltig gewesen sein. Denn Petrus hat seinen Lebensunterhalt auf diesem See verdient, er kannte sich dort aus, er war dort zu Hause. Es war also ein großer See. Und sie kommen in diesen Sturm rein und das Boot beginnt sich zu füllen und wird immer schwerer und schwerer. Und das macht die Situation natürlich noch schlimmer. Und ich versuche mir vorzustellen, wie diese Jünger gegen diesen Sturm versuchen anzukämpfen. Sie rudern, sie setzen vielleicht das Segel, sie versuchen gleichzeitig das Wasser aus dem Boot zu bekommen. Anstrengend, frustrierend. Und in Vers 38 lesen wir, während alle anderen mit diesem Sturm kämpfen, hat es sich Jesus gemütlich gemacht. Sie kämpfen gegen diesen Sturm an und merken aber, ihre Fähigkeiten, ihre Kräfte reichen einfach nicht aus. Sie schaffen das nicht. Und da reicht es ihnen, und sie nehmen sich ein Herz und wecken Jesus auf und sagen ihm, Jesus, hilf uns. Gerade da, wo Jesus sich ein wenig zur Ruhe legen wollte, ein wenig neue Kraft schöpfen wollte, wecken sie ihn wieder auf. Jesus kommt einfach nicht zur Ruhe. Ständig sind Menschen da, die Jesus Hilfe brauchen. Und Jesus nimmt sich wieder Zeit für sie, ohne Unterlass im Einsatz. Diese Geschichte hat mich in den letzten Wochen beschäftigt und meine Gedanken kreisten immer wieder darum, wie Jesus den Sturm stillt. Und deswegen verzeiht mir, wenn ich so kurz vor Pfingsten nicht über etwas aus der Pfingstgeschichte berichte, aber es ist etwas, was mich einfach persönlich in den letzten Tagen, Wochen beschäftigt hatte. Und ich glaube, dass jeder von uns seine persönlichen Stürme im Leben erlebt. Und ich spreche jetzt nicht von den Stürmen auf dem Meer oder auf einem See, sondern von persönlichen, innerlichen Stürmen, die uns begegnen. Und die Ursachen mögen ganz unterschiedlicher Natur sein. Ich sprach mal mit einem Mann, der sich das Leben nehmen wollte und wir kamen darauf, oder ich erzählte ihm, dass wenn ich ein Problem habe, dass ich damit zu Gott kommen kann und dass mich Probleme in meinem Leben immer wieder näher zu Gott gebracht haben. Und er hat darauf geantwortet, Probleme haben ihn immer nur weiter von Gott weggebracht. Dieser Mensch wusste nicht, wohin mit sich. Er wusste nicht, wie er die Stürme seines Lebens bekämpfen sollte. Er hat diesen Lösungsweg hin zu Gott nicht wirklich verstanden. Er konnte damit nichts anfangen. Er war verbittert und enttäuscht von Gott. Nun, die meisten von uns sind weder Seeleute noch Fischer. Wir sind wahrscheinlich alle noch nie in einer wirklichen Seenotsituation gewesen. Aber diese persönlichen Stürme, da kann jeder von uns wahrscheinlich eine Geschichte erzählen. Stürme, die so groß waren, dass wir befürchteten, dass unser Glaube untergeht, dass wir daran zugrunde gehen. Vielleicht befindet sich heute Abend der ein oder andere in so einem Sturm. Ein Sturm, der sich in Form einer Krankheit zeigt, die uns an Gottes Vergebung zweifeln lässt. In Form von Kindern, die sich dem Zugriff der Eltern entziehen und ihre eigenen Wege gehen. Das ist schwer. Die Arbeit, die uns an den Rand des Burnouts treibt und wir völlig ausgelaugt dastehen und wir einfach nicht mehr können. Kleine Kinder, die krank sind und uns den Schlaf rauben und wir einfach nur noch wie Maschinen funktionieren, Tag für Tag. Der Sturm, wenn der Tod eines Familienangehörigen uns zutiefst erschüttert und uns mit der nagenden Frage zurücklässt, warum Gott, warum? Wir haben heute Walter Beck beerdigt. Ich hörte heute von der Nachricht, dass Nathan Petruschen aus der Gemeinde aus Erlenbach gestorben ist. Er war vielleicht Mitte 20. Seine Frau ist mit dem zweiten Kind schwanger. Und man fragt sich, warum Gott? Ich hörte von einer Familie aus der Gemeinde in Mexiko, wo der Vater vor einem Jahr an einem Schlaganfall gestorben ist. Letzte Woche ist eines der drei Kinder mit 19 Jahren bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Und man fragt sich, warum Gott? Ich versuche mich in diese Situation hineinzuversetzen. Ich glaube, das sind Stürme des Lebens, die schwer zu bewältigen sind, an denen wir verzweifeln, die dazu führen könnten, dass unser Glaube untergeht. Ein Sturm der Einsamkeit, der uns in eine Depression treibt und an der Liebe Gottes zweifeln lässt, nicht geliebt zu sein von niemandem. Zwischenmenschliche Missverständnisse, die unsere Gedanken nicht zur Ruhe kommen lassen. Eine immer wiederkehrende Versuchung, der wir von Zeit zu Zeit sogar unterliegen. Stürme, an denen wir zu scheitern drohen. Oder Stürme der Leistungserwartung, sei es auf der Arbeit, in der Schule oder zu Hause, vom Familienangehörigen, denen wir nicht gerecht werden. Und der Sturm, der tobt unaufhörlich. Es scheint kein Ende in sich zu sein. Und die Frage, die ich mir und auch euch stellen möchte, ist, wie versuchen wir die Stürme unseres Lebens zu bekämpfen? Wenn ein Schiff droht zu sinken, dann versucht man es leichter zu machen. Man versucht Ballast abzuwerfen, weil dann das Schiff nicht mehr so tief im Wasser liegt. Und dazu ist mir eine Geschichte eingefallen, die sehr nah an diesem Geschehen dran ist. Und die möchte ich mit euch mal gemeinsam anreißen. Die finden wir in Apostelgeschichte 27. Apostelgeschichte 27, mal die Verse 14 bis 22. Und hier lesen wir von Paulus, der ebenfalls auf einem Schiff war, in einem Sturm. Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Euroklydion genannt. Und da das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis, ließen uns treiben. Als wir aber an eine kleine Insel Klauda genannt vorbeifuhren, konnten wir kaum das Beiboot meistern. Als sie es heraufgezogen hatten, trafen sie Schutzmaßnahmen, indem sie das Schiff umgürteten, und weil sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich so treiben, völlig hilflos auf dem Meer. Da wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen sie am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen wir mit eigener Hand das Schiffgerät hinaus. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: Ihr Männer, man hätte zwar auf mich hören sollten und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen, doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. Und dann noch ab Vers 33, als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen. Und er sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nicht zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes, nahmen ebenfalls Speise zu sich. Ich lese noch bis 38. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen. Und nachdem sie sich mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. Jetzt müssen wir klarstellen, die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch. Das ist kein Lehrbuch. Und trotzdem wird hier eine Geschichte beschrieben aus der Bibel, deren Sachverhalt ich auf das Geistliche übertragen möchte. Und wir sehen hier einige Parallelen zu der Geschichte mit Jesus in dem Sturm. Wir sehen Menschen auf einem Schiff, die am Leben verzagen. Sie denken, sie werden sterben, sie sind hoffnungslos. Und jeweils eine Person, einmal Jesus, einmal Paulus, die einmal aufstehen und sagen, habt Mut, es wird euch nichts geschehen. Und dann auch dieses Bild, wie Paulus das Brot vor allen bricht, genau wie Jesus das mal gebrochen hatte, dem Vater im Himmel gedankt hatte und so einfach den Leuten gezeigt hatte, wer oder wo wahre Hilfe zu finden ist. Aber worauf ich hier hinaus möchte, das ist sicherlich, könnten wir noch viel mehr Zeit in diesem Abschnitt verbringen, ist, dass sie Ballast von ihrem Schiff abwerfen. Sie wollen leichter werden. Ein Schiff, das voll beladen ist und wo der Bug nur noch 5 Zentimeter über dem Wasser schaut und in einen Sturm gerät, ist natürlich viel eher dazu geneigt, unterzugehen, als wenn es einen Meter über dem Wasserspiegel schwimmt. Die Gefahren, unterzugehen, sind viel, viel größer. Und ich frage mich, wohin sollen wir denn mit unserer Last, die wir manchmal mit uns herumschleppen? Einfach über Bord werfen und im Meer versenken. 1. Petrus 5 sagt es so, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Unsere Sorgen auf ihn werfen. Und es ist einfacher gesagt, unsere Sorgen auf ihn zu werfen, unsere Last, unsere Grübeleien, vielleicht unser Fehlverhalten, vielleicht Sünde in unserem Leben, die wir in Ordnung bringen müssen, die wir mit uns herumschleppen. Und dann kommen die Stürme des Lebens und es ist ungleich schwieriger, in diesen Stürmen zu bestehen. Und wir versuchen, das alles irgendwie Gott abzugeben. Aber diese Sorgen, die scheinen aus dem Meer immer wieder auf unser Boot springen zu wollen, nicht wahr? Wir geben es im Gebet ab und am nächsten Morgen sind die Sorgen wieder da. Ich will damit einfach nur sagen, das ist im Alltag manchmal gar nicht so einfach. Aber hier steht es geschrieben, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das ist ein Bibelvers, den wir uns merken sollten. Und deswegen war es für mich immer noch, oder ist es immer noch so wichtig, dieser Gedanke, dass wir unsere Last immer wieder bei Jesus am Kreuz abladen können, Vergebung erfahren können und mit dieser ungeahnten Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Stürme werden trotzdem kommen, aber es verschafft uns einen klaren Vorteil. Wir haben diese Leichtigkeit in Gott, diesen Stürmen zu begegnen. Ich dachte an die Situation, was machen Schiffe, wenn sie heutzutage in Seenot geraten? Sie senden ein SOS-Signal. Das ist der internationale Code für Hilfe auf dem Meer. Und das kommt aus der Zeit 1904, 1906 hat sich das ungefähr durchgesetzt international. Das ist dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Und das wiederholt man dreimal hintereinander. Und das ist so ein prägnanter Code, dass selbst ungeübte Leute diesen Code erkennen können, worum es sich handelt. Und das ist einfach aus dem Morse-Alphabet übernommen worden. Dreimal kurz bedeutet S, dreimal lang bedeutet O, dreimal kurz wieder S, SOS. Später hat man in dieses SOS Save Our Souls hineininterpretiert. Es hat damit eigentlich nichts zu tun, aber es bedeutet so viel wie rettet unsere Seelen. Und ich finde das so passend, auch auf das Geistliche bezogen. Die Jünger im Boot mit Jesus, die haben ein SOS an Jesus gesendet. Sie weckten ihn auf und baten ihn um Hilfe. Herr, rette uns, wir schaffen das nicht. Dieser Sturm, der ist zu groß für uns. Wir sind machtlos. Wir gehen hier unter, wir saufen jämmerlich ab. Ist das dir egal? Aber Jesus hat diesen Notruf erhalten und er reagiert auch darauf. Wisst ihr, es gibt Menschen, die wissen nicht, wie man ein SOS-Signal absetzt. Die wissen nicht, wie man zu Jesus bittet um Hilfe. Wir lasen von den anderen kleinen Schiffen, die sie begleiteten. Aber von diesen Schiffen, keiner war so nah an Jesus wie die Jünger bei Jesus im Boot. Und nur sie hatten die Möglichkeit, Jesus um Hilfe zu bitten. Und aufgrund dieser Bitte an Jesus sind aber alle anderen auf diesem See ebenfalls zur Ruhe gekommen. Und ja, dieses SOS der Bibel, das können wir uns merken, das lautet 5015. SOS der Bibel 5015. Das ist die Nummer, die wir uns merken müssen, denn wenn unser Haus brennt, dann rufen wir die Feuerwehr 112, wenn wir die Polizei brauchen 110. Aber wenn unsere Seele in Gefahr ist, dann wählen wir die 5015 und das ist Psalm 50, 15. Und ich möchte das mit euch gemeinsam lesen, weil das ein Psalm ist, den wir auswendig lernen sollten. Wir haben das bei uns in der Jugend dieses Jahr mal so etabliert, dass wir versuchen, in jeder Jugendstunde einen leitenden Bibelvers auswendig zu lernen. Das ist freiwilliger Basis, aber diese Hausaufgabe möchte ich heute Abend an euch hier weitergeben. Psalm 50, Vers 15. Weiß jemand, was da steht? Okay. Ich merke, ihr braucht es gar nicht mehr auswendig, ihr wisst es schon. Ich möchte es trotzdem mit euch gemeinsam lesen. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Das ist eine Aufforderung, das ist ein Versprechen. Ruf mich an, 5015, und ich werde dich retten. Und du wirst mir die Ehre dafür geben. Und aufgrund ihrer Bitte in Vers 39 greift Jesus ein. Und wir lesen, auf dem großen Sturm folgt eine große Stille. Jesus bringt alles und jeden zur Ruhe. Das gilt nicht nur für das Boot, in dem er selber sitzt, sondern für alle Boote außenrum auch. Und ich erlebe das immer wieder auf der Arbeit. Wenn man im Team arbeitet, dann gibt es manchmal Schichten, die sind relativ ruhig und dann ist einer in diesem Team, der völlige Unruhe reinbringt, total gestresst ist und alle anderen auch stresst. Ihr kennt das vielleicht von der Arbeit auch. Und dann gibt es Schichten, die eigentlich so stressig sind und dann kommen Leute rein, die die absolute Ruhe ausstrahlen. Gerade in Notfallsituationen, wenn man um das Leben der Patienten kämpft, da wird man nervös, ja, da will man nichts falsch machen und da geht es wirklich um Zeit. Und wenn da einer Unruhe ausstrahlt, oh, das ist wie ein Haufen Hühner ohne Kopf. Das geht alles durcheinander, völlig chaotisch. Und dann merke ich immer, dann kommt jemand rein, der guckt sich die Situation an und dann nimmt er das Ruder in die Hand. Der weiß genau, was zu tun ist, der gibt klare Anweisungen, der bringt richtig Ruhe rein. Und das merkt man. Die Arbeit geht viel, viel besser, viel effektiver. Und genauso, wenn wir in Jesus zur Ruhe gekommen sind, dann strahlt das auf unsere Umgebung aus. Und genauso ist es, wenn wir in Jesus nicht zur Ruhe kommen, dann hat das ebenfalls Auswirkungen auf unsere Umwelt. Wenn ich gestresst bin, ist meine Frau irgendwann gestresst und dann sind meine Kinder irgendwann gestresst. Das macht die Situation nicht besser. Aber das sind die Stürme des Lebens, in dem ich immer wieder zu Jesus kommen kann und sagen, Herr, hilf mir, mach mich ruhig. Ich möchte zum Schluss kommen. Schiffe navigieren mit einem Kompass. Und man hat oft oder in früheren Zeiten vor GPS hat man immer noch die Sonne und die Sterne benutzt. Wir befinden uns auf einem Schiff, das auf dem Meer des Lebens fährt. Unser Kompass, das ist Gottes Wort. Hier finden wir Wegweise. Hier ist unsere Karte. Hier finden wir das Licht. Und Jesus ist unser Licht, unser Stern, der uns, ja, unser Leitstern. Und auch wenn wir in einem Sturm sind und dieses Licht nicht sehen können, wir lasen von der Geschichte von Paulus 14 Tage lang in diesem Sturm. Tag und Nacht keine Sonne gesehen. Ich habe das einmal von einem Seefahrer gehört, einem Bericht, die waren über 30 Tage in einem Sturm. Moderne Seefahrt. Großes Containerschiff. Auf und ab. Da haben die meisten auch nicht mehr gegessen. Ja, also diese Stürme, die sind heftig. Und wir werden heute immer noch sind wir nicht Herr dieser Natur. Und auch die haben keine Sonne gesehen, die haben kein Tageslicht gesehen, 30 Tage lang. Aber nur weil wir die Sonne nicht sehen, heißt das ja nicht, dass die Sonne nicht existiert, nicht wahr? Wir befinden uns einfach nur in diesem Sturm, die uns die Sicht auf Jesus verdeckt. Aber wir können gewiss sein, selbst wenn wir keine Sterne, keine Lichter am Himmel sehen, Jesus ist da. Jesus sagt uns, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und wir fragen uns, oder ich habe mich in den letzten Wochen mehrmals gefragt, Herr, siehst du nicht, was in meinem Leben los ist? Willst du mir nicht mal helfen? Siehst du nicht, dass dieser Sturm mich an die Grenzen meiner Fähigkeiten bringt? Ich kann nicht mehr. Und seht ihr, mir ist nichts Schlimmes zugestoßen. Alltag, versteht ihr? SOS, rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich retten. Und wenn wir das tun, wenn wir das machen, dann können wir sicher sein, dass Gott unser Gebet erhören wird. Es entstand eine große Stille. Jesus zu bitten, den Sturm in unserem Leben zu stillen, bedeutet, zur Ruhe zu kommen. Und Jesus fragte sie, wo ist euer Glaube? Was ist los mit euch? Und ich muss mir diese Frage genauso stellen lassen. Daniel, wo ist dein Glaube geblieben? Wo ist dein Vertrauen auf Gott? Ich habe darauf keine richtige Antwort. Wisst ihr, das Jugendwochenende in Kirchberg, da haben wir eine besondere Situation erlebt, besonderes Wirken von Gott. Und ich habe das so reflektiert und habe gedacht, jetzt haben wir so eine besondere Zeit mit Gott erlebt hier. Und ich dachte, die Anfeindungen des Feindes, die werden nicht lange auf sich warten. Der Sturm wird kommen. Und genauso ist es mir ergangen. Und obwohl man einerseits das schon fast erwartet hat, ist es nicht einfach, diesem Sturm zu begegnen. Und man spricht ja immer von der Ruhe vor dem Sturm. Nach dem Sturm lasen wir, es entstand eine große Stille. Und nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Diese Stille, die wir nach dem Sturm erleben, ist einfach nur eine Phase bis zum nächsten Sturm. Weil der nächste Sturm kommt garantiert. Der wird nicht lange auf sich warten lassen. In irgendeiner Form werden die Stürme unseres Lebens immer und immer wieder begegnen. Und die Frage ist, wie bekämpfen wir diese Stürme? Setzen wir ein SOS-Signal ab. Ich möchte mit euch noch Psalm 107 lesen. Psalm 107, 22 bis 31. Sie sollen ihm Dankopfer bringen und jubelnd seine Taten erzählen, die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern. Sie sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf, wo sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe. Und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener, und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und jene freuten sich, dass er sich legte. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Der Hafen der Ewigkeit. Da will Jesus uns hinbringen, durch die Stürme des Lebens. Ist das das Ziel von Gott, uns in den ersehnten Hafen zur Ruhe zu bringen. Steig ins Schiff des Lebens ist ein Kinderlied, das ich gleich mit euch gerne zusammen singen möchte. Da heißt es so, steig ins Schiff des Lebens, fahre übers Meer. Wilder Wellenberge sind dort um dich her. Ist wohl schöne Ordnung in dem Leben dein? Keine Last und Bürde darf gefährlich sein. Sicher wirst du fahren, Kompass, Gottes Wort. Ohne diese Hilfe kommst du niemals fort. Viel Gefahren drohen, doch der Leuchtturm steht. Übers Meer des Lebens deine Reise geht. Licht am anderen Ufer, dort die Heimatstadt, die uns der Sohn Gottes schon bereitet hat. Alleine kommst du nie voran, will Jesus dir als Steuermann. Amen.